Deutschlandfunk, Medias Res.
Im Oktober 2017 wurde die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia durch eine Autobombe getötet. 2 Jahre später nun führt dieser Mord zu einer Regierungskrise im kleinen Mittelmeerstaat und wir wollen wissen, warum diese Tat erst so spät zu politischen Konsequenzen geführt hat. Und in der Medienpolitik der Bundesrepublik kommt es durch die Förderung der Zeitungszustellung, die der Bundestag in der letzten Woche verabschiedet hat, möglicherweise zu einem Paradigmenwechsel. Wie der aussieht und welche Auswirkungen er haben kann, wollen wir ebenfalls besprechen. Das alles und noch viel mehr hier bei Medias Res. Morde an Journalisten sind leider nichts Ungewöhnliches mehr. Weltweit waren es im letzten Jahr beispielsweise 63 Medienvertreter, die getötet wurden. Und da sind die unaufgeklärten Fälle nicht mit eingerechnet. In Malta jedoch scheint der Mord an Daphne Caruana Galizia nun 2 Jahre danach das politische System zwar nicht umzukrempeln, aber doch zu erschüttern. Joseph Muscat, der Regierungschef, hat jedenfalls seinen Rücktritt angekündigt. Ich sprach mit der Journalistin Iris Roman, die seit gut 10 Jahren regelmäßig nach Malta fährt und als Stipendiatin des Reporterforums sich speziell mit dem Fall Caruana, ein schwieriger Name, Galizia befasst hat. Warum hat dieser Mord so spät etwas bewirkt?
Also zunächst einmal hat der Mord ja Konsequenzen gezeitigt, nämlich dass 3 mutmaßliche Täter verhaftet worden sind schon 2 Monate danach, die jetzt nach langer, langer Zeit und einem langen Beweisaufnahmeverfahren auch angeklagt worden sind. Wo es überhaupt keine Konsequenzen gab oder keine Erkenntnisse gab, war, wer steckt hinter diesem Mord, weil diese 3 Bombenleger mutmaßlich Auftragskiller gewesen sind und man überhaupt keine Informationen bekam, gibt es überhaupt Ermittlungen, läuft da noch irgendwas, und die Medien haben da genauso eigentlich im Dunkeln gestochert. Und letztlich waren es dann die Medien, vor allen Dingen das Daphne-Projekt, die dann eigentlich den ersten Schlüssel gegeben haben zu der Aufklärung, die jetzt ja im Moment stattfindet.
Können Sie das Daphne-Projekt erklären?
Es war so, dass die Journalistin kurz vor ihrem Tod ein riesiges Datenpaket zugeschickt bekommen hat, das über viele Wochen sozusagen in ihren Account reingesendet wurde, aus dem Inneren von Elektrogas, also diesem Konzern, der Malta mit Elektrizität und Gas versorgt und der auch immer im, ja, ich sag mal, in dem Geruch stand, dass es da nicht mit rechten Dingen zugegangen sein konnte. Darüber hat sie auch oft berichtet. Und sie konnte diese Recherchen nicht mehr sozusagen durchführen, weil sie selber verstorben ist oder umgebracht wurde. Und ihre Familie hat dann diese Daten dem Daphne-Projekt, einem Zusammenschluss von internationalen Journalisten, zur Verfügung gestellt. Und die haben im Grunde auch als Erste dann herausgefunden, dass dieser Jorgen Fennek, der jetzt verhaftet wurde und angeklagt worden ist am Freitag, ein Mensch ist, der mutmaßlich mehreren Ministern hohe Bestechungsgelder hätte zahlen sollen.
Und diesem Netzwerk ist jetzt eigentlich auch zu verdanken, dass es politische Konsequenzen gibt, kann man das so sagen?
Ich würde sagen, diese Information, dass Jorgen Fennek von Elektrogas irgendwie damit zu tun hatte, die ist schon seit einem Jahr bekannt. Was jetzt das ganze Kartenhaus zum Einsturz gebracht hat, war im Grunde, ich nenne das immer, das Gleichgewicht des Schweigens und des Schreckens ist im Grunde durchbrochen worden dadurch, dass einer angefangen hat zu reden. Und da in Malta jeder im Grunde jeden in Schach hält mit Wissen über den anderen, war das dann eine Kettenreaktion. Der erste, der ausgesagt hat, war Melvin Thömer, ein Taxifahrer, der verhaftet wurde wegen was ganz anderem. Und der dann plötzlich bei der Polizei gesagt hat, ich bin übrigens bereit, die Hintermänner des Mordes an Daphne Caruana Galizia zu verraten, wenn ihr mir Straffreiheit gewährt. Und damit hat er alles ins Rollen gebracht, was danach passiert ist, bis gestern zu dem angekündigten Rücktritt von Joseph Muscat.
Nun ist ja Malta ein sehr kleines Land, so wie Sie das eben auch berichten. Hat der Journalismus in so einem kleinen Land ja die gleichen Probleme wie der Lokaljournalismus, würde ich sagen, überhaupt? Also dieses Distanz-Nähe-Problem, eine Hand wäscht die andere, man begegnet den Menschen, über die man schreibt, täglich. Ist das wirklich vergleichbar? Was würden Sie sagen?
Absolut. Es ist wirklich sehr eng. Jeder kennt jeden so genau, so wie Sie es sagen. Es kommt in Malta hinzu, dass im Grunde alle Medien in der Hand der politischen Parteien sind und die politische Landschaft ja sehr polarisiert ist, weil es nur 2 Parteien gibt. Also es gibt 3 Fernsehsender. 2 davon sind im Moment in der Hand der Labour-Regierung, 1 in der Hand der Opposition. Und 70% der Malteser verschaffen sich ihre Informationen über das Fernsehen. Auch die großen unabhängigen Tageszeitungen sind in der Hand der Parteien weitgehend. Und alle, die versucht haben, da irgendwie auszuscheren oder investigativ oder kritisch zu berichten, sind bedroht worden, sind auch mit zum Beispiel millionenschweren Prozessen bedroht worden. Und die meisten haben dann ihre Kritik auch immer wieder zurückgezogen. Also es ist nicht leicht, in Malta investigativ zu arbeiten. Und Daphne Caruana Galizia war eigentlich die Einzige, die eben keinen Rückzieher gemacht hat. Und sie hat dafür letztlich dann auch den höchsten Preis bezahlt. Und sie ist nicht sehr unterstützt worden in den Medien. Und nach ihrem Tod gab es auch einige Journalisten, die wirklich auch gegen sie gehetzt haben, immer im Sinne der Regierung. Zum Beispiel Xavier Bazán, der ja der Editor einer großen Tageszeitung ist. Und der hat sich zum Beispiel jetzt von Joseph Muscat abgewandt im Laufe dieser Rücktritte und im Laufe dieser Geschehnisse der letzten Wochen und hat die Seiten gewechselt. Und damit verliert Joseph Muscat natürlich auch den Rückhalt auch in der Presse, die immer in seinem Auftrag oder in seinem Sinne berichtet hat. Insgesamt hat sich die Presselandschaft stärker polarisiert, würde ich sagen, in Malta. Und es gibt eigentlich nur ein investigatives Organ, das ist The Shift News mit Caroline Muscat, die Arbeit von Daphne Caruana Galizia dann wirklich konsequent fortgesetzt hat.
Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Frau Roman, bedeutet das aber auch, ja, dass nach dem Mord medienmäßig sich eigentlich nicht viel verändert, sondern im Grunde die Parteien nur ihr Wohl und Wehe anders verteilen?
Das Problem hat mir David Lindsay vom Malta Independent geschildert. Er hat gesagt, wir sind hier alle finanziell abhängig von der Regierung. Wenn die Regierung keine Werbeaufträge mehr vergibt, dann sind die Medien tot. Die Zuschauerzahlen und die Leserzahlen der unabhängigen Medien sind konsequent immer weiter zurückgegangen in den letzten Jahren. Ja, er hat gesagt, die hungern uns aus. Ja, insofern ist es auch wahnsinnig schwierig, sich dort unabhängig zu behaupten als Journalist oder als investigativer Journalist. Weil das muss ja alles finanziert werden. Wenn die Regierung so stark die Medienlandschaft kontrolliert und finanziert, dann kann man von einer unabhängigen Presse einfach gar nicht reden.
Meinte die Journalistin Iris Roman. Das Gespräch mit ihr war aufgezeichnet.